Als ich noch so ziemlich klein war, ich weiß nicht, vielleicht war ich 10, vielleicht älter, weiß ich nicht. Da kam ich einmal aus dem Haus raus, dann habe ich ein Ding gemerkt, das lag bei uns auf der Bank. Da war ich fasziniert und ich wollte gleich wissen, was das sein soll. Ich habe das in meine Hand genommen. Also für mich war das irgendwas nicht von dieser Welt. Und das war eine Handbohrmaschine. Ich habe das sowas zum ersten Mal gesehen. Ich habe angefangen zu drehen, was zum Drehen ging. Auch an diesem Bohrfutter habe ich gedreht und auf einmal ist alles rausgefallen. Ist komplett auseinandergefallen. Da habe ich erstmal einen Schreck gekriegt. Dann habe ich versucht, mit zitternden Händen wieder alles so zusammenzustecken, wieder drauf zu schrauben. Ich habe das versucht, da hat es nicht geklappt. Irgendwann saß dieser Bohrfutter wieder, ich denke mal, auf seinem Platz. Ja, wieder, so lasse ich das jetzt liegen und ich laufe einfach weg von zu Hause. Ich war dann den ganzen Tag irgendwo, habe ich dann verbracht mit meinen Freunden, kam ich dann. Aber ich habe mich den ganzen Tag mit dem Gedanken geplagt, wenn ich jetzt nach Hause komme, ich brauche ja eine gute Ausrede. Und ich habe nichts Besseres gefunden, als nur dann zu sagen, wenn ich dann zu Hause bin, ich war das nicht und ich sehe das Ding zum ersten Mal in meinem Leben. Und wo ich dann zu Hause war, das Ding war schon weg und mein Vater hat nichts danach gefragt. Anscheinend war das halb so schlimm, wie ich das mir so vorgestellt habe. Aber ich wollte meine Schuld, wenn es wirklich jetzt schlimm wäre, ich wollte meine Schuld nicht zugeben. Wir wollen uns heute eine Stelle anschauen aus Markus Evangelium Kapitel 3, ab Vers 1 bis 6. Und hier sehen wir, da sind die Pharisäer und Jesus und es geht um eine Auseinandersetzung, die jetzt wirklich, müssen wir uns vorstellen, Markus beschreibt ja Jesus sein Leben. Wenn wir in Markus 1,1 anfangen zu lesen, dann sehen wir das Evangelium von Christus. Wir schauen einmal rein. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und Markus beschreibt ja Jesu Leben. Und er beschreibt wirklich nicht Schritt für Schritt, jeden Tag, wie es dann ablief. Und Kapitel 3, das ist dann dieser Höhepunkt, wo die Schriftgelehrten wirklich mit Jesus in so eine Zuspitzen vom Streit sind, ja, weil die waren ja nicht immer einverstanden, wie Jesus es tat oder seine Jünger es taten, was die dann taten. Und an dieser Stelle kommt das zu diesem Höhepunkt. Aber das ist ja noch nicht alles. Es geht ja dann, die Geschichte geht ja dann weiter, bis dann in Kapitel 8, Vers 29 fragt Jesus seine Jünger, für wem halten mich die Menschen? Und dann fragt er, für wem haltet ihr mich? Und da wissen wir die Antwort von Petrus, du bist der Christus. Und dann geht es dann auch weiter. Und wenn wir jetzt heute diese Geschichte oder diesen Ausschnitt aus Jesu Leben uns betrachten, dann müssen wir daran denken, es ist passierte, und das ist ein Ausschnitt, der vielleicht nicht so auch ablief. Also nach der Reihe, wenn wir Kapitel 2 anfangen und dann in Kapitel 3 übergehen, das ist vielleicht nicht so ablief Tag für Tag. Da sind dann vielleicht Ausschnitte, aber diese Zuspitzung, wie es dann angefangen hat, und dann kam ja zu dieser Auseinandersetzung und da haben diese Menschen was beschlossen. Und dann geht die Geschichte weiter und Markus zeigt uns, wie Jesus gelebt hat, wie er dann weiter diesen Dienst, was er eigentlich ausführen sollte, wie er dann einfach weiter ausführt, wie es dann auch zu diesem Höhepunkt kommt, wo er dann am Kreuz ist und für unsere Sünden stirbt. Die Predigt habe ich so benannt: Merkmale eines verstockten Herzens. Wir werden heute aus diesem Abschnitt uns drei Punkte anschauen. So ein Herz ist nicht bereit, die Botschaft zu hören, gibt die Schuld nicht zu und wird zum Feind Gottes. Wir wollen uns diese Stelle lesen, Markus Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Und er ging wieder in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen können. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in der Mitte. Und er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Ist nicht bereit, die Botschaft zu hören. Jesus geht in die Synagoge und wir lesen, er ging wiederum in die Synagoge. Also das war normal und üblich, dass Jesus in eine Synagoge ging zum Lehren. Das lesen wir auch in Markus 1, 21, dass er in eine Synagoge gelehrt hat. In Lukas 6, 6 lesen wir das gleiche Ereignis, auch mit diesem kranken Mann. Und Jesus hat, Lukas beschreibt das und sagt, Jesus hat gelehrt. Aber wenn wir beobachten und schauen, die Pharisäer, und Jesus war ja nicht in Jerusalem, dass die vielleicht Zeit hatten oder in die Synagoge waren und Jesus kam da rein, die haben auch Jesus nachgefolgt. Und sie lauerten ihm auf. Aber das Ziel dieser Menschen war nicht die Botschaft. Die wollten nicht hören, was Jesus sagt und was Jesus lehrt. Die wollten nur sehen und lauerten wirklich ihm auf, was er falsch machen wird. Und zwar diese Menschen, die Pharisäer, die haben auch diesen kranken Mann gesehen, dass er in der Synagoge war. Der kam auch dahin. Und die warteten nicht auf eine frohe Botschaft, und die warten, bis Jesus am Sabbat diesen Mann wirklich heilt. Und dann haben die einen Angriffspunkt, um ihn zu verklagen. Wenn wir uns den Sabbat anschauen, der Sabbat spielt eine große Rolle in Israel, damals und auch heute. Das war ein Tag, das lesen wir auch in 1. Mose, es war ein heiliger Tag und der Mensch sollte an diesem Tag sich ausruhen. Aber die Menschen haben aus diesem Tag, was eigentlich ein Ruhetag war, ein Tag der Freude sein soll, wo sich die Menschen wirklich ausruhen und sich freuen, das war ein Qualtag. Das war ein Tag mit Gesetzen und Hunderten von Verboten, die Menschen eigentlich nicht halten könnten. Aus einem Tag der Freude wurde ein Tag des Grauens. In Kapitel 2 davor sagt Jesus, Kapitel 2, Verse 27, 28, sagt Jesus, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen der Herr über den Sabbat. Nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen. Und diese Menschen haben an diesem Tag nur ein Ziel verfolgt. Jesus muss weg. Weil er passte nicht in ihr Konzept. Was Jesus gelehrt und gesprochen hat, war immer gegen diese Menschen. Diese Menschen wollten die Wahrheit nicht hören. Die wollten die Botschaft vom Reich Gottes nicht hören. Das lesen wir in Markus 1, 14, wo Jesus seinen Dienst anfing und er fing an, das Reich Gottes zu verkündigen. Und diese Botschaft wollten diese Menschen nicht hören. Das Ziel war, einfach Argumente zu sammeln und ihn zu verklagen. Was ist dein Ziel? Welche Ziele verfolgst du, wenn du in einem Gottesdienst sitzt? Kommst du auch hier rein, um einfach zu schauen, was alles falsch gemacht wird? Oder vielleicht Argumente sammeln gegen Christen? Oder vielleicht willst du nur einen Grund haben, um zu lästern? Wir sehen ein Herz, der verstockt ist. Er will nicht die Botschaft hören. Er hat immer andere Ziele. Es spielt keine Rolle, welche Ziele du verfolgst, aber wenn du Gottes Wort hörst, dann heißt es, Gott spricht mit dir und du musst ihm eine Antwort geben. Na, wie wird deine Antwort dann lauten? Wir wollen dann weiter in Markus Evangelium schauen, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja, diese Menschen, die hatten ihre Ziele, die haben diese Ziele verfolgt, die wollten diese Botschaft nicht hören. Aber wenn es doch dazu kommt, dass auch solche Menschen, die es eigentlich nicht hören wollen, aber es kommt doch dazu und auch solche Menschen hören die frohe Botschaft, dann wollen wir uns den nächsten Schritt anschauen. So ein Herz gibt die Schuld nicht zu. Wenn wir uns noch erinnern an die Anleitung, mein Ziel war, Das war ja falsch, vielleicht, dass ich das Ding kaputt gemacht habe, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch aus Versehen auch wieder repariert, kann auch sein. Aber das wusste ich nicht. Für mich war klar, ich hatte eine Schuld. Und als Ziel habe ich mir gesetzt, und diese Schuld werde ich nicht zugeben. Und wenn Gott zu uns spricht, dann müssen wir eine Antwort geben. Und so ein verstocktes, hartes, trockenes Herz, ein Herz wie ein Stein, gibt die Schuld nicht zu. In diesem Abschnitt, in Kapitel 3, und wenn wir uns Kapitel 2 anschauen, da haben wir ein paar Ereignisse, wo Jesus immer angegriffen wird. Entweder Jesus wird angegriffen oder seine Jünger werden angegriffen, dass sie dann was falsch gemacht haben. Dann haben die das an Sabbat gemacht. Ja? Und das ist dann in Kapitel 2, Verse 6, 16, 18, 24. Und da wird, an diesen Stellen wird dann Jesus direkt, im Vers 24, da wird ihm die Frage gestellt. In anderen, es fängt an, am Anfang, in Vers 6, die Pharisäer dachten in ihrem Herzen, und Jesus hat diese Gedanken gelesen. Dann werden die Jünger gefragt, wieso tut eurer hier das und das? Also Jesus wird angegriffen, aber indirekt, also durch andere Personen. Und an dieser Stelle, Kapitel 3, Verse 4, 3 und 4, da lesen wir, und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in der Mitte, und er spricht zu ihnen. Darf man am Sabbat Gutes oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Davor wurde immer Jesus angegriffen. An dieser Stelle, Absicht dieser Menschen war ja wirklich Jesus angreifen. Jesus hat keine Angst. Er hat bestimmt auch Gedanken schon gelesen. Aber jetzt werden diese Menschen, ich will jetzt nicht sagen, von Jesus angegriffen, aber jetzt stellt Jesus eine Frage an diese Menschen. Und er fragt, Pharisäer, er ruft diesen Mann auf und sagt, geh, stell dich in der Mitte. Und dann schaut er diese Menschen, die da bestimmt auch vorne saßen, in den ersten Reihen, dann schaut er diese Menschen an und sagt, was denkt ihr? Darf man Gutes oder Böses tun? Darf man an diesem heiligen Tag, was ihr so ehrt, darf man töten, heilen oder töten? Retten oder töten? Ja? Und dieser Mann steht in der Mitte mit seiner kranke Hand. Und Jesus stellt diese ganz einfache Frage. Und jetzt wartet er auf eine Antwort. Auf einmal sehen wir, das Spieß hat sich auf einmal geändert. Jetzt werden auf einmal diese Menschen angegriffen. Und Jesus stellt ja diese Frage und er sagt, darf man an diesem Tag Gutes oder Böses tun, Leben retten oder töten? Also dieser Mann, der da vorne stand, das war ja wirklich, seine Existenz war ja davon abhängig, ob er jetzt geheilt wird oder nicht. Und wo Jesus dann wirklich sagt, das Leben retten oder töten. Also dieser Mann wirklich war angewiesen auf seine Hand. Er könnte vielleicht, und das wusste Jesus, er wird nicht überleben, wenn er weiter so bleibt, so krank, ohne seine, ich glaube, Lukas schreibt das, das war dann die rechte Hand. Also es wirklich war sein Leben davon abhängig. Und Jesus fragt, darf man das tun oder darf man das nicht tun? In Matthäus Evangelium Kapitel 12, Vers 12, da haben wir einen Vergleich und Jesus vergleicht einen Schaf, der in der Not ist, mit einem Menschen. Und dann sagt er Jesus, das lesen wir im Matthäus Evangelium, am Sabbat darf man Gutes tun. Und das haben diese Menschen auch verstanden. Ja, wenn mein Schaf in der Not ist, dann hole ich das raus aus der Grube. Aber hier an dieser Stelle, wo dieser Mensch vorne stand, haben diese Menschen haben es nicht verstanden. Auf den ersten Blick. Die Reaktion darauf ist erschreckend. Es herrscht eine tote Stille. Wo Jesus diese Frage, also dieser Mann kommt nach vorne, Jesus stellt eine Frage und ist einfach schweigen. Keiner von der ganzen Gemeinschaft, die dann da saßen, hat kein Wort gesagt. Und Jesus schaute diese Menschen mit Zorn an. Aber auch gleichzeitig mit Mitleid. Weil er kam, genau solche Sünder, wie diese Menschen da saßen, stur. Die wollten die Botschaft nicht hören. Die wollen die Schuld nicht zugeben. Das waren wir auch einmal. Und genau für diese Menschen kam ja Jesus. Aber Jesus ist ja auch Gott. Er hasst die Sünde, aber er liebt uns Sünder, jeden Sünder einzeln. In 1. Timotheus 1,15 lesen wir solche Worte. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, sagt Paulus. Auch für diese Pharisäer kam Jesus. Aber diese Menschen die wollten einfach diese Schuld, was die auch erkannt haben. Und wir lesen, Jesus fragte diese Menschen, darf ich Gutes oder darf man Gutes oder Böses tun oder nicht? Und sie aber schwiegen. Schweigen bedeutet, die haben es zugegeben. Ja, er hat recht. Aber auch wenn er recht hat, das wollen wir nicht zugeben. Wie oft können wir uns in diesen Worten, was wir jetzt gelesen haben, auch wiedererkennen? Dass wir unsere Schuld nicht zugeben wollen und unsere Sünde vor Gott nicht bekennen. Das Problem dieser Menschen war nicht, dass die es nicht verstanden haben. Die haben es verstanden. Aber die Herzen waren so hart. Die waren so verstockt. Die wollen es einfach nicht zugeben. Eine Frage einfach zu uns, dass wir uns diese Frage stellen: Gibst du deine Schuld vor Gott zu? Oder bleibst du auch einfach still, wenn Gott dich fragt? Willst du, dass dich alle am besten in Ruhe lassen? Welche Gedanken kommen bei dir, wenn du das Gottes Wort hörst? Lass mich einfach in Ruhe, ich will nichts hören. Und wenn du auch verstehst, ja, ich bin ein Sünder, aber ich will es nicht zugeben. Das war ja diese Einstellung von diesen Pharisäern, die um Jesus drumherum saßen. Jesus stellte eine einzige Frage an diese gelehrten Männer und auf einmal sind die alle still. Sie sind wie kleine Kinder, die ihre Schuld nicht zugeben wollen. Für sie ist einfacher, nichts zu sagen und ignorieren diese Frage. Weil wenn sie es zugeben, dann heißt das für diese Menschen, wir müssen unser Leben wird geändert. Und das wollen die nicht. Wie oft ist das bei uns im Leben, wir verstehen, ja, wir sind Sünder. Und als Argument sagen wir dann, aber ich will nicht, dass mein Leben geändert wird. Ich will genauso weiterleben. Genauso gemütlich. Ich will nicht, dass über mein Leben ein anderer herrscht, Jesus Christus. Obwohl, wenn wir in der Sünde leben, dann herrscht ein anderer, der Satan, über unser Leben. Aber das wollen die Menschen auch nicht zugeben. Und 1. Johannes 1,9 sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, wird uns unsere Sünden oder wird uns von unseren Sünden reinigen. Wenn wir zugeben, und das ist das Problem, wir wollen nicht zugeben, die Menschen wollen es nicht zugeben, aber nur wenn du sagst, ich bin ein Sünder, dann kann Gott dich auch retten. Also das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Sünden zugeben. Ein Mensch, der die Sünden nicht zugeben will, oder die Schuld nicht zugeben will, also jetzt in unserem allgemeinen Leben, wenn ein Mensch schuldig ist, was versuchen die Kinder dann? Die versuchen dann, die Schuld einem anderen zu schieben. Er ist schuld. Aber nicht nur Kinder. Wenn wir uns anschauen als Erwachsene, auch die Menschen, die dann ja, mit uns leben in unserem Alltag, wir werden dann schnell merken, Erwachsene machen genauso. Und wenn die auch verstehen, die haben was falsch gemacht, aber die wollen den anderen schuldig machen. Die wollen, dass der andere bestraft wird. Und das wird dann, oder das sehen wir, und das passiert auch hier an dieser Stelle, so ein Herz, der die Botschaft nicht hören will, der die Schuld nicht zugeben will, so ein Mensch wird zum Feind Gottes. Ja, das ist die Wahrheit, eine bittere Wahrheit. Ein Mensch, der ein verstocktes Herz hat, wird zum Feind Gottes. Nach dem Gespräch oder nach diesem Ereignis, was mit diesem kranken Mann passierte, wo er dann geheilt wurde, endlich müssen sich alle freuen. Dieser Mann kann jetzt weiterleben, sein Leben, was er davor gelebt hat. Der kann jetzt wieder arbeiten gehen. Was passiert danach? Erstens, Jesus schaute diese Menschen mit Zorn an. Und diese Menschen, die machen einen folgenden Schritt. Die gehen raus, die machen einen Rat, die Pharisäer mit Herodianer, die auch nicht ihre besten Freunde waren. Und auf einmal an dieser Stelle sehen wir, die haben sich zusammengeschlossen und die haben dann überlegt, wie sie ihn umbringen könnten. Wenn ein Mensch Gedanken macht, wie er den anderen umbringen kann, dann sind das Feinde. Und diese Menschen, die haben Jesus sich als Feind gemacht. Diese Menschen, die Jesus mit Zorn ansah, ihre Herzen, sie waren wie ein Stein. Sie hatten keine Liebe, kein Mitleid mit dem Nächsten. Jesus hat ihre Herzen, die voll Bosheit und Sünde waren, schaute in ihre Herzen rein. Paulus schreibt in seinem Brief zur Gemeinde in Rom, Römer 2,5, der Zorn Gottes kommt über die, die ein verstocktes Herz haben. In Epheser Brief schreibt auch Paulus 4,17,18, der Verstand ist verfinstert wegen ihrer verhärteten Herzens. Und der Zorn Jesus war ein heiliger Zorn Gottes. Aber auch zugleich war er betrübt, traurig, dass sie der Wahrheit nicht glauben. Wir haben eine Geschichte, auch im Alten Testament. Da war auch ein Mann, der hat sein Herz verstockt. Und als Folge wurde er bestraft. Der Pharao, wo das ganze Volk Israel aus Ägypten ausziehen sollte, hat dieser Mann sich gegen Gott gestellt. Er hat sein Herz verstockt. Und wir lesen in 2. Mose Kapitel 14, Verse 26, 28, das ganze Heer von Pharao geht den Israeliten nach und das Meer und die ganzen Fluten, die gehen auf einmal wieder zurück. Nachdem Gott zu Mose gesagt hat, strecke deinen Stab aus und die Wasser sollen wieder zurückgehen. Und alle, die in diesem Meer standen, sind dann umgekommen, weil der Zorn Gottes kam über diese Menschen, weil die haben die Botschaft nicht angenommen. Aber was machen dann die Pharisäer? Die hören nicht, die geben nicht zu, die gehen raus und die wollen diesen Mann, der jetzt da drinnen steht, am Sabbat geheilt hat, einen kranken Mann, eine gute Tat getan hat, genau diesen Mann wollen die jetzt umbringen. Die machen diesen Mann, Jesus Christus, Gott, machen sie sich zum Feind. Wie sieht die Feindschaft gegen Gott heute aus? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Lass dein Herz prüfen, ob es nicht verhärtet ist. Wie können wir es prüfen? Welche Fragen können wir uns dann stellen, ob wir verhärtet sind oder nicht? Vielleicht redest du Schlechtes über die Gemeinde Gottes. Was sagst du über die örtliche Gemeinde? Was sagst du über den Prediger, der in deiner Gemeinde predigt? Ja, wenn wir uns diese Frage stellen und wir sehen ein verstocktes, verhärtetes Herz, der die Wahrheit nicht hören will, die Sünde nicht zugibt, er wird zum Feind Gottes. Aber in dieser Geschichte geht es um Jesus Christus. Genau Jesus Christus kam ja genau für diese Menschen. Und wenn wir, oder wenn du heute ein Feind Gottes bist, und wenn du es wirklich merkst, ja, Gott spricht zu mir und du fühlst, ja, ich bin ein Feind Gottes. Es ist nicht zu spät, zu ihm zu gehen. Deswegen kam auch Jesus auf diese Erde, genau solche Menschen zu retten, so wie ich, so wie du einmal gewesen bist, oder vielleicht bist du immer noch so ein Mensch, der so ein verstocktes und verhärtetes Herz hat. Das wollen wir heute mit uns nehmen, und wir wollen auch weiter beten, dass wir unsere Herzen auch prüfen lassen, ob wir nicht in dieser Verhärtungsphase uns befinden. Ja, wir haben ja gesehen, diese drei Stufen, wie es dann anfängt, dass die Menschen nicht hören wollen, nicht zugeben und zum Feinde Gottes werden. Wollen wir unsere Herzen überprüfen. Amen. Wir stehen noch auf und beten zusammen. Danach singen wir noch ein letztes Lied zusammen. Wir stehen dazu auf. Unser großer und allmächtiger Gott, ich komme zu dir und ich danke dich für deine große Liebe, Jesus Christus, du hast uns deine Liebe am Kreuz an Golgatha gezeigt. Du kamst auf diese Erde nicht nur nicht für gute Menschen, die keine Schuld, keine Sünde haben. Du kamst ja genau für solche Menschen, die einmal gegen dich waren, deine Feinde waren. Und das sehen wir auch in Paulus seinem Leben. Als er als Saulus angehalten wurde, das war ein großer Gegner, der auch ein Schriftgelehrter war, und den hast du angehalten, hast du ihm auch eine Frage gestellt. Und wir sehen, es ist nicht zu spät, und wenn wir heute merken, ja, wir haben ein hartes Herz und wir gehen gegen dich, wir wollen dein Wort nicht hören, dann können wir heute immer noch Buße tun. Und ich möchte dich auch an dieser Stelle danken, Jesus Christus, für so viele Menschen, die deine Botschaft gehört haben, die deine Botschaft geglaubt haben und dich angenommen haben als den einzig wahren Retter. Ich danke dich dafür, dass du dein Blut vergossen hast für mich, für alle Menschen, die auf dieser Erde leben und die durch deine Gnade im Glauben dein rettender Werk annehmen. Ich danke dich dafür. Amen.